Ja, guten Morgen, Sascha.
Guten
Freut
Morgen.
mich, dass ich wieder hier sein darf,
Ja,
in
herzlich willkommen.
dieser
Immer wieder,
schicken
weißt du, gell?
Location. Ich bin ja begeistert von dem neuen Equipment. Das sieht ja hier aus wie im Profistudio
Ja, wir
langsam.
haben mal so ein bisschen uns was geleistet und in der Hoffnung, dass es von der Qualität her ein bisschen besser wird. Also,
Ja, wir sind jetzt in
ja.
4K. Kompletto 4K.
Man sieht alles
Ja,
genauer, ne?
jede Scheißfalte sieht man jetzt. Verdammt.
Verdammt.
Egal.
Ja.
Ja, erstmal kurz vielleicht zum Ablauf heute habe ich mir so überlegt. Ja, erstmal vielen Dank. Wir haben den ersten Sponsor.
Richtig, wir haben einen Sponsor und zwar haben wir vom Restaurant Unser Boot ist auf unserer Homepage online gestellt. Ja.
Ja, wer mal Lust hat, gut zu essen, fährt mal nach Wangerooge, ne? Oder was ist das?
Genau,
Wangerooge,
ja,
ne? Ja.
Wangerooge, ja,
Wie
richtig.
sagt man? Nach Wangerooge? Zu Wangerooge? Auf Wangerooge?
Auf Wangerooge,
Ich fahre auf
nach.
Wangerooge. Ja, nee, aber vielen Dank nochmal an den Eigentümer. Und wir haben auch bei Steady tatsächlich jetzt den ersten Abonnenten, der uns jeden Monat 3 € beschert. Ist auch mal nicht verkehrt, ne?
Ja,
Ist immer ein schöner Anfang.
auf jeden Fall.
Also wir sind jetzt auch nicht nur bei Steady, sondern auch bei Patreon habe ich jetzt auch einen Account angelegt.
Was du so
Also,
alles machst.
da kann man für $5 im Monat Mitglied werden. Und was bieten wir dafür? Ja, tolle Podcasts, ne? Wir geben alles.
Auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht nochmal, was ich mal gucken, was wir noch so an Gymix da irgendwie demnächst machen für
Ja,
die
wir gucken mal.
Abonnenten, dass wir da so ein bisschen was Spezielles für die machen, dass es sich für die doch ein bisschen mehr lohnt.
Wir gucken mal.
Ja,
Also
und an
nichtsdestotrotz, wir machen das immer noch weiterhin als unser Hobby und
genau,
das soll
ja.
also
Aber
uns allen ein
das
bisschen
teure
Spaß
Equipment muss ja auch
machen.
irgendwie bezahlt werden. Gut, heute unser Thema Tod.
Ja, sehr spannend.
So, vom Ablauf her habe ich so überlegt, wir machen das so. Zum ersten so ein bisschen Tod in der Gesellschaft, Tod allgemein. Dann so ein bisschen bei mir so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin ja Altenpfleger und habe ja mit dem Tod leider logischerweise relativ regelmäßig zu
Ich wollte
tun.
sagen, häufiger als so, ich sag mal, der normale Mensch, der
Ja.
in der Familie oder im Bekanntenkreis mit dem Tod konfrontiert wird, da hast du ja
Ja.
schon ein bisschen mehr Erfahrung und öfter damit zu tun,
Ja,
ja.
und auch das war leider im Juni letzten Jahres der Fall, dass ich halt im privaten Umfeld damit konfrontiert worden bin. Mein Vater ist gestorben im Juni letzten Jahres. Und dann haben wir noch einen Punkt, sage ich mal, den dritten, eigentlich den wahrscheinlich für die meisten Zuschauer und Zuhörer auch sehr interessanten Punkt, Nahtoderfahrungen. Das ist jetzt kein Spaß. Ich habe wirklich im Sommer 2019 war das, diese Erfahrung leider selber machen müssen. Habe es zum Glück so halbwegs überlebt. Ja, also
Auf jeden Fall sitzt
ich
du
glaube,
relativ frisch neben mir,
so
also.
richtig üble Schäden sind wohl nicht aufgetreten. Also das Erinnerungsvermögen war immer schon nicht so das Allerbeste. Also, ich glaube, da hat das auch nichts dran geändert. Und
Nein, aber schön, dass es alles gut verlaufen ist, dass du gesund
dazu habe
bist.
ich halt auch noch so ein bisschen was, so Learning. Per Cooking hier. Bisschen was zum Lernen für unsere Zuschauer, für die Zuhörer etwas weniger. Da müssen wir dann, gut, wir müssen das vielleicht auch ein bisschen beschreiben, so tonmäßig, was wir da machen. Ich hoffe, du hast schon vor längerer Zeit gefrühstückt.
Was hat er denn jetzt schon wieder vor? Jetzt sag mir nicht, du willst diesen Heimlichgriff.
Ja, klar, den werde ich mal an dir demonstrieren.
Wieso an mir? Was habe ich denn da? Ja, okay.
Ja, ich weiß ja, wie es geht. Ich habe ja schon einigen Leuten im Altenheim damit. Ja, ich würde fast sagen, das Leben gerettet. Also,
Sehr gut.
die verschlucken sich ja häufiger mal.
Also, wenn ihr wissen wollt, was ich heute Morgen gefrühstückt habe, bleibt
Ja, so das war jetzt erstmal so der Ablauf im Groben. Wir versuchen trotzdem irgendwie, lieben Gruß an unsere Zuschauerin Claudia, die immer sehr kritisch mit uns umgeht. Nee, echt erstmal vielen Dank, dass sie das tut. Dass wir halt nicht zu lange werden, aber ich fürchte, dann müssen wir hier mehr Teile daraus machen. Ich glaube, das wird doch ein bisschen umfangreicher,
Ich denke auch, also
das
dass, weil das
Thema.
ja auch ein Thema ist, was eigentlich in der Gesellschaft doch relativ totgeschwiegen wird, weil nicht gerne drüber gesprochen wird. Und genau das wollen wir ja heute auch mal so ein bisschen belichten, warum das der Fall ist und ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, damit auch noch ein bisschen anders vielleicht umzugehen.
Ja, ich sag mal so, sterben müssen wir alle.
Früher oder
Noch
später,
ist
genau.
es halt so, es gibt noch kein Medikament oder keine Möglichkeit. Gut, ich meine, der Elon Musk hat ja schon dem ersten, glaube ich, so einen Chip implantiert. Vielleicht irgendwann ist es vielleicht auch möglich, dass man durch so einen Chip länger lebt, dass der Körper nicht so richtig verfällt oder weniger verfällt oder.
Aber will man das wirklich? Ich weiß es nicht, ob man das alles... Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, ja, da ne, finde ich ganz spannend zu sehen, was in Zukunft so passiert. Aber weiß ich nicht.
Ja, das also, ist
einfach nicht der Lauf der Dinge.
Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Also gut, der Tod. Was passiert da eigentlich? Also wie stirbt man? Wie funktioniert das?
Also dazu muss man ja auch sagen, es gibt ja nun auch wirklich verschiedene Facetten des Todes. Also das eine ist eben aufgrund von altersbedingt, krankheitsbedingt, Suizid ist auch ein Thema auf jeden Fall. Ja.
Gut, bei mir im Altenheim ist es halt meistens altersbedingt. Logischerweise. Also wir versuchen das Ganze auch ein bisschen lustig rüberzubringen. Also ja. ich sag mal so, es ist halt, sterben müssen wir alle irgendwo und wenn wir jetzt jeden Tag hier sitzen und sagen, ach du Scheiße, Mann, wache ich morgen wieder auf, habe ich heute einen Vergessungsfall, sterbe ich heute oder morgen. Man sollte sich schon mit dem Thema beschäftigen, aber halt nicht jeden Tag irgendwo in Angst verfallen. Man muss es halt mit Humor nehmen. Es
ist halt anders so. In anderen Kulturen wird es ja regelrecht gefeiert und die sehen das ja auch ganz anders. Da ist ja nicht der Tod ein Ende des Lebens, sondern es geht ja für die dann auf irgendeiner spirituellen Art und Weise irgendwo weiter. Und die gehen damit ganz, ganz anders um. Also ich kenne da nicht, ich kenne, aber wie man das ja manchmal so sieht, da werden dann eben Feiern veranstaltet, wo dann eben das Begräbnis stattfindet. Es wird getanzt, es wird gesungen. In einigen Kulturen, da werden zu den Geburtstagen oder zum Todestag werden die Gräber wieder geöffnet und die Leichen werden eben wieder durch die Gegend getragen und nehmen an diesem Tag, an diesem Familienleben mit teil. Also da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man eben damit umgeht. Ne? Und bei uns ist es eben so, dass sich das eingebürgert hat, dass eher nicht darüber geredet wird, sondern dass man eher, ich sag mal, das Ganze so vor sich hin wabern lässt und man versucht da oder die Angehörigen versuchen da irgendwie selbst mit klarzukommen.
Ja. Also was mich halt bei dem Thema so am meisten stört, ich weiß halt nicht, was passiert denn da überhaupt? Was ist denn da jetzt? Ich meine, ich merke dann ja nichts mehr, ich bin dann ja irgendwie weg.
Ja,
man selbst. Aber wie ist das? Wie ist das, wenn man auf einmal weg ist? Das kann ich nicht, also das ist schwer zu, also eigentlich gar nicht zu begreifen. Also ich kann es zumindest nicht begreifen.
Also ich
denke kann mal, mir diesen Punkt nicht vorstellen.
Der Weg dahin zu diesem Punkt, wo man wirklich dann weg ist, ist ja auch unterschiedlich. Andere, es gibt da Dinge, die sind oder Situationen, wo man durch Schmerzen dann eben geprägt wird und dann in diesen Zustand kommt. Oder eben durch Altersschwäche, dass man eben sagt, okay, er ist langsam eingeschlafen oder vielleicht sogar im Schlaf gestorben. Bei Suizid, also da ist es dann eben so, welche Art und Weise passiert das Ganze, gibt es ja nun auch verschiedenste Dinge. Vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, hat sich im Nachbarort jemand auf die Gleise gestellt. Also das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr, ich kann mir das nicht vorstellen, also was da in einem vorgeht.
Ja,
wenn man das bei, ich sag mal, Bewusstsein tut und weiß, da passiert gleich was.
Das stelle ich
schwierige
mir
Situation,
ganz schwierig vor. Aber was ich eigentlich meine ist, wenn es denn passiert ist, was ist denn dann?
So,
es ist, das ist es. Schwer zu begreifen oder zu fassen, sage ich mal, wie das ist, wenn man nicht mehr, wenn einfach der Geist weg ist. Mhm. Oder gibt es da wirklich noch irgendwas, was danach kommt? Schwebe ich dann hier oben über den Ding und gucke, was machen die anderen denn so, was macht mein Sohn?
Ich habe mal ein Buch gelesen, das weiß ich noch, da bin ich noch Jugendlicher, Kind, ja, ich bin Jugendlicher gewesen und da habe ich ein Buch gelesen von einem Herrn Mahmoudi und das Buch heißt Licht am Ende des Tunnels. Da hat dieser Arzt, ich glaube, er ist Arzt gewesen, der Dr. Mahmoudi, der hat Patienten befragt, die Nahtoderlebnisse hatten, also die schon tot gewesen sind, wo kein Herzschlag mehr zu spüren oder messbar war, kein Puls mehr messbar war, wurden dann aber durch Reanimation wieder ins Leben zurückgerufen. Und der hat ihn befragt, was sie dann eben erlebt haben. Und da sind einige Geschichten zustande gekommen. Da war ein Fahrradfahrer, der wurde vor einem Auto angefahren. Da waren Patienten, die in einer Klinik lagen und da gestorben sind, Unfallopfer. Und alle haben eigentlich davon berichtet, dass sie sich selbst beobachten konnten, was in dem Moment, wo das passiert ist, wenige Bruchteile von Sekunden später konnten sie sehen, was die Ärzte, Helfer und so weiter eigentlich mit denen gemacht haben. Also, und das Faszinierende ist, dass eben selbst die behandelnden Ärzte gesagt haben, das sind Dinge, die kann er überhaupt nicht wissen.
Ja.
Weil er war klinisch tot gewesen, diese Person.
Ja.
Und trotzdem konnte er ganz klar sagen, sie haben da einen Schnitt gemacht, sie haben dieses Medikament verabreicht und so weiter. Und also das war ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe das ganze Buch in einer Nacht durchgelesen. Es war so aufrührend und spannend, dass ich einfach nicht aufhören konnte.
Ja.
Also ja, und das sind halt die Geschichten, die ich dazu beitragen kann, was ich gelesen habe.
Spannend.
Ob das alles so ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich war noch nie in der Situation, dass ich sowas selbst miterlebt habe.
Nee. Ja, spannend. Also das würde ja aber auch bedeuten, dass zum Beispiel jetzt mein Vater hier irgendwo noch zugegen ist und sich das anschaut, was hier los ist. Ne?
Das also, ist eben die Frage, wie lange hält dieser Zustand an und was ist
das denn klar. Überhaupt für ein Zustand? Ist das vielleicht nur kurzfristig, weil vielleicht irgendwo deinem Gehirn noch was da ist, dass da irgendwie noch was funkt?
Genau.
Oder ist das Gehirn wirklich, ja eigentlich, es kann ja gar nicht sein. Normalerweise ist es ja im Kopf drin. Mhm. Es kann ja nicht aus dem Kopf raus und
Nein.
in die, was ich,
das Umlauf. Das Faszinierende bei dieser bei diesem Buch war eben auch, dass also alle Leute eigentlich gesagt haben, also das war, sie standen, also nicht, dass sie jetzt über den Körper schwebten oder was auch immer, sondern sie haben das Gefühl gehabt, dass sie als Außenstehender dieser Situation mit beiwohnen. Also gar nicht irgendwie aus 5 Meter in Höhe oder irgendwie so, sondern dass sie aus einem bestimmten Blickwinkel das Ganze halt beobachtet haben. Konnten auch sagen, wie viele Personen vor Ort gewesen sind, teilweise sich sogar an die Namen erinnern, die genannt worden sind. Also das war wirklich eine sehr, sehr skurrile Geschichte oder dieses Buch an sich ist sehr, sehr skurril. Weil das wirklich zum Nachdenken anregt. Und ja, wer sich damit beschäftigt, kann ich nur empfehlen von, ich meine, es ist Herr Dr. Mahmoudi, Licht am Ende des Tunnels.
Wir können ja den Amazon-Link unten in die Beschreibung reinpacken.
Ja, habe ich schon mal geschaut.
Bei YouTube geht das, glaube ich, ganz gut.
Ich hatte schon mal geschaut.
Ich habe da auch noch so einen Partner-Account bei Amazon. Da können wir noch mal den einen oder anderen Euro damit verdienen.
Nein, aber ich habe das schon mal bei Amazon geschaut, ob es das Buch überhaupt noch irgendwo gibt. Ich kann mich leider nicht mehr genau an den Namen des Herrn erinnern. Und deswegen habe ich dieses Buch leider nicht mehr gefunden. Und ich habe es damals jemanden ausgeborgt und leider nie wiederbekommen. Frechheit.
Ja, so ist das mal mit dem Ausborgen. Ne? Ja, wir können ja mal nachher mal gucken, ob wir das noch finden irgendwo. Ne? Du weißt ja ungefähr, wie der Mann heißt und dann kann man das vielleicht mal irgendwie ergründen. Ja, aber sehr spannend. Also wenn ich sowas höre, da läuft es mir mal echt kalten Rücken runter. Mhm. Ist einfach so.
Ja,
also
gerade weil du ja auch wirklich, ich sag mal, dich mit solchen Sachen intensiver beschäftigen musst und da dann eben auch häufiger diese Erfahrungen miterlebst, ne?
Was da so passiert. Ja, aber ich finde halt auch so in der Gesellschaft, wie du schon sagtest, ne? Also ich glaube, das ist ja mehr so in südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern, so Mexiko, in der Ecke, sag ich mal, ist das ja so, dass die da mit dem Tod anders umgehen. Mhm. Offener und auch ein bisschen fröhlicher, als wir das hier tun. Mhm. Hier ist es ja mittlerweile so, dass früher gab es ja so eine Art Kultur in dem Bereich, so Bestattungskultur. Ne? Dann gab es halt diese Feierlichkeiten, Beerdigung. Mhm. Dann wurde der Sarg von Leuten aus dem Schützenverein, also bei meinem Vater war es zum Beispiel auch so, noch so richtig traditionell, sage ich mal so. Er wollte ein Begräbnis im Sarg. Mhm. Viele sagen ja mittlerweile, also mein Onkel zum Beispiel, der liegt da irgendwo anonym auf dem Friedhof, mehr oder weniger. Und auch traditionell halt mit Kapelle, mit Sargträgern vom Schützenverein, mit Rede am Grab und so weiter und im Familiengrab, wo halt auch meine Großeltern schon gelegen haben, das halt nach 30 Jahren dann abgelaufen ist. Nach 30 Jahren ist ja so ein Platz abgelaufen. Und das wollte er einfach so haben. Und das haben wir natürlich auch dementsprechend so gemacht. Heute ist es ja oftmals so, dass Menschen gar nicht mehr im Ganzen begraben werden, sondern halt verbrannt werden.
Ja.
Gerade bei uns im Altenheim sehr oft der Fall. Ich bin ja nun schon seit ungefähr knapp 8 Jahren da und früher war es wirklich noch so, dass wir die Leute fertig gemacht haben, wenn sie gestorben waren, vorbereitet haben und eben, dass man nochmal Abschied nehmen konnte von ihnen. Mhm. Mittlerweile ist es so, dann kommen die Angehörigen, wenn sie dann da im Bett liegen, verabschieden sich oder wir bahren sie halt in der Kapelle auf. Und dann kommen sie ja halt zum Bestatter und werden dann halt verbrannt.
Also wie war das früher bei euch? Ihr habt also die Toten dann nochmal gewaschen und fertig gemacht, dass sie einigermaßen, ja, ich sag mal, die normalen Gesichtszüge halt da sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gut, das ist natürlich schwierig. Also meine erste Tote kann ich ja mal kurz so schildern. Da war ich noch in der Ausbildung. Da war ich im Doppelzimmer und habe dann die eine Bewohnerin erstmal im Badezimmer gewaschen. Tür war natürlich zu. Und bin dann mit ihr fertig, schieb sie wieder im Rollstuhl raus. Und vorher war halt die Nachbarin, die im Nachbarbett lag, noch eigentlich, ja, sie hat noch gelebt, sie war noch eigentlich ansprechbar, hat auch noch mit mir gesprochen. Ich komme da raus, ich denke, die sieht ja irgendwie anders aus als vorhin. Gucke so hin, messe den Puls und sage, naja, die ist jetzt wo gerade eben, während ich die andere gewaschen habe, gestorben. Mhm. Die ist friedlich eingeschlafen, die sah aus wie im Schlaf. Mhm. Ja, und dann haben wir halt erstmal unsere Arbeit weitergemacht.
Okay.
Es ist natürlich dann so, dass wir dann natürlich dafür sorgen, dass natürlich nicht die Mitbewohnerin in dem Zimmer dann weiterhin ist. Also das machen wir dann schon so, dass wir die dann da rausnehmen oder dass wir halt die Tote oder den Toten in die Kapelle bringen und vorher so ein bisschen natürlich logischerweise fertig machen. Wir dürfen natürlich erstmal die Tote gar nicht anfassen, bevor nicht der Arzt da gewesen ist.
Okay.
Der Arzt muss erstmal den Tod feststellen. Na, sie könnte ja auch ein Messer im Rücken haben. Mhm. Also man weiß es ja nicht. Also jetzt mal so krass überspitzt gesagt. Ja, ne? Ja. Also der Arzt muss erstmal da gewesen sein. Kann halt, wenn es nachts der Fall ist, wenn jemand nachts verstirbt, ein bisschen länger dauern, weil da muss halt erstmal der Bereitschaftsarzt kommen und der kann auch mal ein paar Kilometer weiter weg sein. Und dann auch ein paar Stunden kann es dann auch mal dauern, bis der dann kommt. Der stellt den Tod fest, stellt einen Totenschein aus und dann ja, machen wir die Toten immer noch so ein bisschen fertig. Also wir sorgen schon dafür, dass alles sauber ist.
Also da, und dass eine, ich sag mal eine, ich frage deshalb, ich erzähle da gleich noch mal eine Geschichte dazu, ich frage deshalb, also es wird eine Atmosphäre geschaffen, die dann auch für die Angehörigen einigermaßen, ja, ich sag mal, angenehm rüberkommt.
Ja, ich arbeite ja in einer kirchlichen Einrichtung und da ist es immer so, das Fenster wird geöffnet, damit die Seele halt quasi raus kann. Mhm. Es wird eine Kerze hingestellt, es wird ein Kreuz hingestellt, der Raum wird entsprechend so ein bisschen präpariert, dass eben wenn die Angehörigen kommen oder auch so, ne, dass das alles ein bisschen vernünftig aussieht. Die Leute werden gewaschen, weil es ist ja nun auch so, dass dann noch ein bisschen was entfleucht, wenn sie sterben. Also nicht nur unten, auch oben. Mhm. Also ich hatte jetzt bis jetzt einen einzigen Todesfall, da war es wirklich grenzwertig. Ich bin ja relativ hart im Nehmen in solchen Angelegenheiten, also ich kann das gut ab. Es gibt gut Bewohner, wenn die erbrechen, das ist dann schon etwas unangenehm. Dann. Aber die Toten, da kommt halt nochmal Körperflüssigkeit raus. Also aus dem Mund, wie auch aus dem After, sag ich mal. Da kommt noch so einiges manchmal raus und das ist manchmal auch ja, nicht schön. Nicht schön anzuschauen, nicht schön zu riechen.
Was ja ganz einfach da nicht der Körper hat ja gar keine Muskelspannung mehr und entspannt, ja, sich in dem Moment, ja, des Todes und ja. Und dann passiert eben sowas auch, was, ja, ein natürlicher Vorgang eigentlich ist.
Das ist so. Und das machen wir natürlich dann nochmal ein bisschen sauber. Also wir wollen ja nicht, dass der Bestatter dann kommt oder wenn dann die Angehörigen doch mal zeitig kommen, dass da dann, dass die dann sowas miterleben müssen. Wir machen das schon so ein bisschen schön alles, ne, und sorgen dafür, dass auch die Hände so ein bisschen über den Bauch gefaltet sind oder so, ne, dass die so ein bisschen was Vernünftiges anbekommen, auch manchmal, meistens. Ne.
Ich frage deshalb, weil ich habe mich auch im Vorfeld, du hattest ja im Trailer gesagt, dass wir auch in stundenlanger Redaktionssitzung uns dann über dieses Thema unterhalten haben und da ist man natürlich im Vorfeld auch zugange und recherchiert so ein bisschen und ich habe mal so ein paar Leute auch mich mit denen unterhalten und so gefragt, auch im Arbeitskollegenbereich, wie die denn zu dieser ganzen Geschichte stehen, zu dem Thema Tod. Und ja, da ist dann eben auch jemand aus meinem Bekanntenkreis, ich will das jetzt nicht zu sehr öffentlich machen und da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt da jemanden in meinem Bekanntenkreis, die Person hat vor einiger Zeit auch ihren Vater verloren und er ist im Krankenhaus gestorben. Ich sage jetzt auch nicht, in welchem Krankenhaus, also das gehört hier auch nicht her. Und die Frage dahingehend, ob eben alles so ein bisschen vorbereitet wird und alles ein bisschen hübsch gemacht wird wieder, bezog sich deshalb, habe ich deshalb gestellt, weil diese Person wollte dann auch Abschied nehmen, ist dann ins Krankenhaus gefahren und musste dann in den sogenannten Leichenkeller. Und auf dem Weg dahin, in diesen Raum, wo dann eben der Tote aufgebahrt wird, musste sie dann an den vielen Betten vorbei, wo dann auch schon mal jemand drin gestorben war. Also es war noch nichts gereinigt, es war noch nicht sauber, noch nicht abgezogen und Gott, so weiter. Und bis sie dann da erstmal hingewiesen ist. Und da sagte sie, das war also eines der schlimmsten Erfahrungen in ihrem Leben, dass man auf diesem Weg dahin zu diesem Angehörigen, dass diese Person dann da eben noch diese ganzen Betten gesehen hat.
Oh Gott.
Und man eigentlich bei jedem Bett dachte, oh mein Gott, ist das seins gewesen. Ne?
Ja, nee, sowas darf eigentlich nicht sein, aber ich will da auch jetzt nicht weiter über Krankenhäuser sprechen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung beruflicherseits, sage ich mal, die sind da eigentlich momentan sowas von überlastet im Krankenhaus, also dass da Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Ist einfach so. Kann man jetzt auch den Mitarbeitern nicht unbedingt alles vorwerfen. Nein. Die machen da schon ihren Job und geben alles. Und,
das denke ich auch, ja.
Aber es reißen halt Dinge ein, die nicht einreißen sollten.
Was für Außenstehende. Mit Sicherheit auch die Gesundheitspolitik ausschlaggebend
ist. Ja, das ist leider so. Ja. Also wir versuchen natürlich da, gut, bei uns ist es ja nun so, stirbt ja nicht jeden Tag jemand, wobei einige ältere Mitarbeiterinnen sagen halt, wenn einer stirbt, nimmt er noch zwei mit. Okay. Merkwürdigerweise.
Also ich kenne das so, meine
Mutter. Ist das tatsächlich
so? Ist das so, ja?
Oftmals, also nicht immer, aber es ist oftmals so.
Das ist ja interessant. Und
gerade auch so in diesen Zeiten, was ja auch merkwürdig ist, weil, gut, ich meine, November, so Totensonntag und Volkstrauertag und so weiter, ist ja so diese Zeit, da ist es dunkel und komischerweise sterben da wirklich mehr Leute als zu anderen Zeiten. Und komischerweise ist es auch so, dass gerade dann, das sogar meist, also oftmals auch zutrifft, dass wenn einer stirbt, noch zwei darauf folgen im Haus. Mhm. Ganz merkwürdige Sache. Kann man sich auch so nicht erklären, ist ganz seltsam.
Liegt das vielleicht daran, dass diese Bewohner vielleicht eine besondere Bindung zu anderen Bewohnern hatten?
Nein.
Oder nein, hat damit überhaupt
völlig nichts unterschiedlich. Also okay, völlig unterschiedliche Wohnbereiche, völlig unterschiedliches Krankheitsbild, ja, und ganz merkwürdig, es gibt ja schon so Sachen, die kann man sich nicht erklären. Also zwischen Himmel und Erde, sage ich mal so. Es ist schon manchmal echt. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema hier, redaktionelle stundenlange Sitzung hier. Das wollte ich eigentlich noch so als kleinen Running vorne einbauen. Natürlich machen wir keine stundenlange Sitzung. Wir schreiben oder sprechen auf WhatsApp und sagen, Mensch, machen wir das? Ja, das machen wir, okay. Wir bereiten uns mal darauf vor und dann geht das los.
Ja, also
das ist manchmal eine Sache von vielleicht einer Minute und dann ist das Ding erledigt.
Und wir bereiten uns da auch nicht wirklich großartig drauf vor.
Nein.
Also dass da jetzt bei diesem Thema war es jetzt ein bisschen was anderes, weil ich das auch sehr, sehr emotional finde. Und ich finde, das muss auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandelt werden. Auch wenn wir sagen, wir nehmen das alles nicht ganz so ernst, was wir hier machen. Aber,
nein, wie gesagt, es bringt ja, es macht ja keinen Unterschied, wenn wir das Thema jetzt sowas von ernst nehmen und uns das hier ganz traurig und ernst rüberbringen. Es ändert nichts daran, dass wir alle sterben müssen und dass es den
Richtig.
Tod gibt.
Richtig.
Wir können es ja auch lustig rüberbringen. Ist ja eigentlich hoch wie gesprungen. Wobei natürlich, wie auch im Altenheim, also man geht natürlich damit anders um mit dem Tod, als jetzt der Otto Normalbürger, sage ich mal so. Ne?
Stumpft man irgendwann ab?
Ja.
Oder ist das tatsächlich so? Ja.
Tatsächlich ist das so. Also,
obwohl das ja ein Ereignis ist, Was eben nicht alltäglich ist, auch bei euch im Pflegeheim wahrscheinlich nicht, aber ihr geht
Nein.
da, natürlich werdet ihr damit öfter konfrontiert, aber ihr geht da anders mit um.
Also es ist schon mal so, es gibt ja Bewohner, bei denen ist man eigentlich im Sinne des Bewohners auch froh, wenn er dann gehen darf. Weil teilweise liegen die da wirklich jahrelang rum und kriegen nicht mehr viel mit und werden halt durch Tabletten am Leben gehalten, werden ernährt, aber haben ja wirklich nicht mehr so wirklich Lebensqualität. Wo man dann sagt, Mensch, er hat es geschafft, es ist gut für ihn, es ist gut für ihn, es ist gut für die Angehörigen, es ist in Ordnung. Ja, dann ist das auch für einen selbst in Ordnung. Natürlich hat man auch zu gewissen Bewohnern eine größere Bindung als zu anderen. Und es gab bei mir auch schon, ich hatte so drei Lieblingsbewohner in diesen 8 Jahren bis jetzt so. Und die sind mittlerweile alle verstorben. Und waren auch alle schon weit über 90. Also bei der einen war es wirklich so, da kenne ich auch halt die eine Tochter noch von der Schule damals, die war einen Jahrgang über mir. Und die Bewohnerin war auch wirklich so eine liebe, nette. Immer zufrieden, immer lieb, immer nett, so richtig, wie man sich so eine Oma vom Dorf vorstellt. Hat gesungen immer schön und hat die ganzen anderen Bewohner mitgezogen. Und da war es dann so, man merkt ja ungefähr, wenn es losgeht. Und dann war sie halt ein paar Mal im Krankenhaus und dann war das halt nicht mehr so ganz so doll. Alles lag sie im Bett. Und wenn du da reingehst morgens und du hast ja immer so ein Gefühl dafür, das wird jetzt nicht mehr lange gut gehen. Dann rufst du die Angehörigen an und sagst, ich will jetzt hier nicht, also natürlich nett und einfühlsam, ich möchte jetzt hier keine Prognose abgeben, ich möchte jetzt nicht sagen, es geht heute los, aber es könnte. Es wäre ganz gut, wenn sie vielleicht nochmal zeitnah vorbeikommen.
Ist das ein Gefühl, was man entwickelt mit der Zeit oder hast du gesagt, okay...
man sieht es.
Ja.
Man kann es ja an gewissen Merkmalen des Körpers auch feststellen, also die Füße zum Beispiel ist so ein Merkmal. Also wenn die Füße kalt werden und langsam marmorisieren, das heißt, es bilden sich da so bräunliche Flecken an den Füßen, dann ist der Tod nicht mehr weit.
Okay.
Das ist einfach so. Das war bei meinem Vater auch so, das habe ich gesehen und ich wusste, okay, das dauert nicht mehr lange. Leider waren wir damals, gut, das ist jetzt, machen wir jetzt als nächstes. Man sieht es da, man sieht es auch, ja, dass der Mensch halt, man sieht, dass er ist unterwegs. Also du hast halt keinen klaren Blick mehr. Der Blick geht irgendwo anders hin, obwohl er vorher eigentlich klar war. Man sieht das, also es ist so ein Gefühl, man hat das aus Erfahrung, sage ich mal, man sieht das einfach. So, dann habe ich die dann auch angerufen und die kamen dann auch beide und die Töchter. Der Sohn war noch auf Schicht gewesen und entsprechend noch am, hat geschlafen. Und das ist auch so eine merkwürdige Sache. Wir haben da gestanden und ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich da nicht mit den Töchtern, dass mir da nicht die Tränen kommen, weil ich da so emotional wirklich angegriffen war in dem Moment. Weil es eben wirklich meine Lieblingsbewohnerin war und weil ich auch, natürlich eine gewisse Empathie hat man ja schon als Altenpfleger. Also wenn man das nicht hat, dann ist man da auch falsch, dann sollte man auch einen anderen Job vielleicht annehmen.
Auf jeden Fall.
Ich habe natürlich auch mit den beiden gelitten und habe selber auch gelitten, weil diese Bewohner mir halt sehr ans Herz gewachsen waren. Und dann sieht man, wie die da kämpft und kämpft und eigentlich schon unterwegs ist, sage ich mal. Also die ist schon fast mehr oben als unten, im Himmel quasi. Aber sie kämpft. Und sie kriegt eigentlich auch nichts mehr mit. Also kann man zumindest denken, dass sie nichts mehr mitbekommen. Und ob man das nun glaubt oder nicht, es ist real und es ist auch schon öfter passiert. Sie hat so lange gekämpft, bis ihr Sohn ausgeschlafen hat und zu ihr ins Bett getreten ist, mit den Schwestern zusammen und ist dann gegangen.
Wollte sie sich noch verabschieden von...
Ja, sie hat die Stimme irgendwie ihres Sohnes wohl wahrgenommen. Ob sie ihn noch gesehen hat, ich weiß es nicht. Ich war jetzt nicht dabei, ich hatte Frühdienst an dem Tag. Aber sie ist erst dann gegangen, als sie den Sohn wahrgenommen hat, irgendwie auf eine Art und Weise. Ob das nun jetzt wirklich noch, oder wie du schon sagtest aus dem Buch, dass die das irgendwie von außen gesehen hat, dass der Sohn da ist, oder ob sie es so noch wahrgenommen hat, weil der Blick war so, dass du denkst, da ist nichts mehr, da ist, die ist... auf dem Weg und Die nimmt nichts mehr wahr.
Denkst du, der Mensch merkt es, wenn es losgeht, dass man dass dieser Sterbeprozess eingeleitet wird vom Körper?
Ja. Das merkt der Mensch.
Okay.
Das ist ja auch wieder so ein Ding. Also man kriegt ja so Sachen mit im Altenheim. Das ist ja so, im normalen Leben kriegt man das ja zum Glück vielleicht nicht so mit. Aber es war zum Beispiel auch bei meinem Vater war es auch so, wie auch bei vielen Bewohnern ist so gewesen. Es gibt Bewohner, die wollen nochmal alle Angehörigen wahrnehmen. Die wollen, dass nochmal alle zusammen sind, alle nochmal da sind und können dann in Ruhe gehen. Es gibt aber auch Bewohner und Menschen, die wollen das nicht. Die wollen alleine gehen. Die wollen nicht, dass jemand dabei ist. Bei meinem Vater war es so, dass er es anscheinend nicht wollte. Meine Mutter war eigentlich, er war ja bettlägerig zum Schluss, und meine Mutter war eigentlich immer bei ihm. Gut, sie muss auch mal auf Toilette oder sie muss im Garten mal was machen. Und dann hat er auch friedlich geschlafen und sie hat gedacht, ich gehe mal in den Garten. Das war ja im Sommer, ne? Und dann kam ich vom Dienst nachmittags und ich hörte meine Mutter nur schreien. Und ich dachte, oh scheiße, jetzt ist es passiert. Ich komme rein. Und dann steht sie da und er ist tot. Sie war nur kurz draußen für vielleicht 5 Minuten. Mhm. Ist dann gleich wieder rein und er ist tot. Vorher war er noch da, sie hat mit ihm gesprochen, hat ihm Essen gegeben.
Also wurde
er, war ein bisschen schläfrig, ist dann ein bisschen eingeschlafen, aber er war noch da.
Also kriegt man den Eindruck, also ist man ja, es erweckt den Eindruck, dass er eigentlich in Ruhe einschlafen wollte, ohne dass er jemanden damit belastet oder dass da
als ob er auch gedacht hat, Mensch, mein Sohn, der kommt ja gleich von der Arbeit, meine Frau ist gerade draußen, mein Bruder, der wohnt halt nicht weit weg, aber wohnt nicht bei uns, und der war auch immer regelmäßig da, hat sich gedacht, ja, nee, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt kann ich in Ruhe gehen. Denkt man sich so. Mhm. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Das weiß man ja nicht, ne?
Ja, das sind Sachen, ich glaube, da kommt man nie so wirklich hinter, was da mit einem passiert, was in einem vorgeht in dem Moment, wo dieser Prozess stattfindet.
Ja.
Solange man das wahrscheinlich nicht in irgendeiner Art und Weise selber schon mal annähernd erlebt hat, wie eben diese Nahtoderlebnisse. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du hattest ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ja, das, also wir machen jetzt, wie gesagt, wir machen hier keine Scherze oder keine Fakes in solchen,
um Gottes Willen. Also solchen Sachen. Also das sind wir weit von entfernt.
Das mag sich jetzt auch alles so ein bisschen sehr zufällig anhören, ne? Ich bin Altenpfleger, ich habe da meine Erfahrungen. Mein Vater ist vor kurzem gestorben und ich habe auch vor knapp 5 Jahren diese Erfahrung, Nahtoderfahrung gemacht. Das ist einfach wirklich einfach ein Zufall. Es ist einfach so. Es ist so, dass ich mit einem Kumpel auf Mallorca war. Ich muss auch mal ein bisschen in die Kamera gucken hier, ne? Sonst sieht man immer mal ein Gesicht von der Seite.
Ich nehme immer neuerdings diese Kamera, weil beim letzten Mal stand meine Kamera noch da und deine war da hinten. Und jetzt ist das genau umgekehrt. Deswegen ich noch ein bisschen verwirrt manchmal.
Die Dinger haben aber einen tollen Zoom. Also es ist doch. Deswegen ich auch, weil ich habe immer sonst da die Richtung. Also wenn ich jetzt zu oft zur Seite geguckt habe. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen so das zu erzählen. Also ich war vor 5 Jahren mit einem Kumpel auf Mallorca. Wir haben da, wir kamen an und haben dann gedacht, wir gehen mal was essen. Haben dann auch ein Bierchen dazu getrunken. Ich habe mir so ein Entrecote-Steak bestellt. Wir aßen dann so ganz normal und ich habe mich dann verschluckt. Und dann ist mir so eine blöde Sehne von diesem blöden Steak, das war ja auch jetzt nicht, also du als Koch hättest wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, was ist das für ein Steak? Das kann doch keiner essen, warum hast du das gegessen? Ja, hätte ich vielleicht doch lieber eine Currywurst bestellt, wenn mir das nicht passiert. Aber ich habe mich halt wirklich tierisch verschluckt. Und so dermaßen verschluckt, dass mir wohl irgendwie so eine Sehne so dermaßen dämlich in die Luftröhre geraten ist, dass ich wirklich keine Luft mehr bekommen habe. Keine Luft.
Okay.
Ich bin blau und grün angelaufen, hat mein Kumpel mir erzählt. Mhm. Er war auch ziemlich hilflos in dem Moment, so ein bisschen. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Also er ist normalerweise nicht kein hilfloser Typ. Der ist eigentlich, da sehr firm in allen möglichen Sachen. Und, aber in dem Moment wäre ich wahrscheinlich auch, hätte ich gedacht, um Gottes Willen, was ist da los? Er hat um Hilfe gerufen.
Ist ja eine Schocksituation.
Ne? Die Leute um uns herum haben alle gedacht, die besoffenen Vögel da, was ist mit denen los? Die rufen da um Hilfe, der eine kotzt da fast auf den Tisch. Das ist halt normal. Ne? Es kam wirklich keiner zu Hilfe. Muss ich mal eindeutig sagen, also es ist ja schon ein paar Jahre her, wird sich wahrscheinlich auch keiner mehr daran erinnern, an diese Situation. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das genau war. Das war irgendwo an der Promenade, in Arenal war das. Es kam uns keiner zu Hilfe. Weder vom Personal, die haben alle nur dumm geguckt. Ich bin blau und grün angelaufen. Ich habe gedacht, es ist jetzt vorbei. Ich war wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, es ist jetzt vorbei. Ich hatte Panik. Dieses, das was an dir vorbeiläuft, das Leben an dir vorbeiläuft, dass du irgendwas Helles siehst oder sowas, ist alles Quatsch. Das habe ich zumindest da nicht erlebt. Also es ist an mir nichts vorbeigelaufen. Es ist nichts irgendwo, dass ich irgendwo sagte, Mensch, das hast du mal erlebt, das war schön und dies war schön oder sowas. Nein.
Also auch nicht so dieses berühmte Licht am
Ende des
Tunnels, ich vorhin sagte, wie das Buch auch genannt wird. Weil da haben
vielleicht, ich war vielleicht noch nicht so weit. Vielleicht war ich noch nicht so weit.
Vielleicht gibt es ja auch mehrere Stufen.
Bestimmt gibt es da mehrere Stufen.
Ja.
Also ich hatte auf jeden Fall nur einfach eine scheiß Panik. Ich habe gedacht, meine Fresse, wenn du jetzt im Sarg nach Hause kommst, was sagt deine Mutter, was sagt dein Sohn, was denken die, warum ist der jetzt tot, was ist das für eine Scheiße, warum kommt der tot zurück aus Mallorca? Da hatte ich Panik. Ich habe auch gedacht, Alter, du willst noch nicht sterben. Damals war ich ja nun auch erst 45 oder so. Das war noch vor meiner Zeit im Altenheim. Ich war gerade im Altenheim, ich bin gerade angefangen im Altenheim zu arbeiten. Ich dachte, Alter, nee, du willst jetzt noch nicht abtreten hier und nicht für diesen scheiß Entrecote hier, verdammte Axt. Also auf keinen Fall.
War er wieder zu gierig.
Ja, das ist halt, ne, du bist halt ein bisschen kaputt vom Flug, es war halt abends und irgendwie war das auch alles ein bisschen verzögerter und wir waren irgendwie ziemlich fertig und dann trinkst du Alkohol und dann auf einmal verschluckst du dich halt wie so ein Idiot. Ne?
Normalerweise Alkohol? Du trinkst Alkohol?
Nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das Thema ist durch. Also ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, ich esse auch keine Entrecote-Steaks mehr. Auf jeden Fall, ich kaue auch sehr umsichtig seitdem. Also sehr, sehr langsam und gucke ganz genau, was ich da auf dem Teller habe. Und früher habe ich ja alles weggefuttert, was da war. Ne? Egal, das muss ja gegessen werden. Aber mittlerweile bin ich da sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, ich habe da wirklich gedacht, jetzt ist vorbei. Ich bin blau und grün angelaufen. Es war, hat wohl nicht mehr viel gefehlt, weil irgendwo, wenn du keinen Sauerstoff bekommst, irgendwann ist ja Feierabend. Mhm. Und ich denke mal, ich war so kurz davor, vor dieser Stufe, wo hätte im Gehirn was passieren können, was mir nicht zuträglich gewesen wäre, wo ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr hier gesessen hätte, sondern wahrscheinlich irgendwo in einem Behindertenheim gelegen hätte. Mhm. Da war ich wirklich verdammt kurz davor. Und dann hat mein Kumpel mir das Leben gerettet.
Ich wollte gerade fragen, wie seid ihr denn jetzt aus dieser Situation wieder rausgekommen? Oder wie
bist er hat du mir aus dieser Situation rausgekommen? Mein Kumpel ist auch ein kräftiger Kerl. Mhm. Er hat mir mit voller Wucht auf den Rücken gehauen.
Aber genau das soll man ja eigentlich nicht tun, wenn man sich verschluckt hat.
Doch.
Weil, also ich habe das mal gelesen, dass wenn man auf den Rücken schlägt, dass dann eben durch diese ruckartige Bewegung, dass der Fremdkörper noch weiter in die Luftröhre oder...
Nee,
ich bin kein Arzt, ich habe es nur gelesen.
Ja, dazu komme ich gleich nochmal. Mhm. Wir machen auch gleich nochmal ein Experiment, wie gesagt, ne, mit dir. Ich hoffe, dass dein Frühstück, wie gesagt, schon länger zurückliegt und das nicht... Das ist
reichen 2 Stunden?
Ja, ich denke schon.
Du denkst schon, das macht ja gut, danke.
Nee, aber er hat mir dann wirklich mit voller Wucht mehrmals auf den Rücken geschlagen und dann ist dieses blöde Ding wirklich rausgekommen aus der Luftröhre und dann lag es auf dem Tisch. Das war auch gut so. Sah alles ziemlich bescheuert aus. Ich hatte auch Tränen in den Augen. Ich war völlig fertig, war völlig im Arsch. Danach haben wir erstmal noch ein paar Bier getrunken. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin meinem Kumpel auf ewig dankbar. Weil er hat mir wirklich das Leben gerettet. Also er hat mir wirklich mein Leben, mein scheiß Leben gerettet. Sonst wäre ich einfach an diesem scheiß Seen-Ding da elendig verreckt.
Und dann würdest du heute hier nicht sitzen und Nein. Wir würden nicht Podcast Nummer 5 aufnehmen.
Und das ist wirklich jetzt kein Quatsch.
Ja.
Es ist so, ich wäre wenige Sekunden später wahrscheinlich, also es hätte wahrscheinlich nicht mehr, also man kann es ja nicht genau sagen, ich bin dann auch kein Arzt, mhm. aber ich glaube, es hätten nicht mehr 20, vielleicht 10, 20 Sekunden hätten vielleicht noch gefehlt.
Okay.
Dann wäre es das gewesen. Und es ist ein Scheißgefühl, also wenn du erstickst, das ist so scheiße, mhm. weil du einfach du denkst, scheiße, Alter, ich will atmen, ich kann aber nicht. Mhm. Das ist ein Gefühl, ein Beengendes, ein Also wenn ich daran zurückdenke, also mir wird jetzt noch ganz anders. Also das ist ein Gefühl, das will keiner haben, wirklich nicht. Und ich habe da auch einmal ein paar Jahre später bei uns im Heim einen Fall gehabt. Das war jemand, der hatte COPD, starker Raucher, Kettenraucher. Der lag, war auch am Sauerstoff angeschlossen und so weiter und ja, sah auch ziemlich schlecht aus. Und wir hatten den sehr unter Beobachtung, weil wir halt wussten, na, der hat auch sehr viel Angst. Das war ein sehr ängstlicher Mensch und hatte auch große Angst vorm Tod und war auch noch nicht ganz so alt. Er war auch, ist knapp 80 oder so. Also mittlerweile ist 80 ja kein Alter mehr.
Um Gottes Willen, nein.
Bitte?
Nein, um Gottes Willen.
Nee, also mittlerweile sind bei uns die meisten so über 90, die dann mal sterben oder so. Also mit 80 ist eigentlich selten. Und da haben wir mal irgendwie, gut, man kann ja nicht immer bei ihm sein. Und dann sind wir mal vielleicht 10 Minuten nicht in sein Zimmer gegangen. Mhm. Und dann komme ich in sein Zimmer, will mal nach ihm schauen und dann ist er tot. Und der Tod war auch nicht so, dass er da mal eben im Schlaf so locker eingeschlafen wäre, sondern
es war ja, ein Kampf.
Es war ein Megakampf. Mhm. Also man hat wirklich gesehen, man hat gesehen, dass er gekämpft hat. Also er hat komplett sein Regal, was er neben dem Bett hatte, abgeräumt. Er hat sich den Sauerstoffschlauch aus der Nase gerissen. Mhm. Und ja, sein Gesicht war von Panik gezeichnet, sagen wir es mal so. Das sah nicht so toll aus. Also er war wirklich richtig in Panik. Das hat man wirklich auch gesehen und das kriegst du auch nicht mehr weg dann. Ne? Also wenn jemand da so in Panik stirbt und die Augen weit aufgerissen hat und das Gesicht ziemlich verzerrt ist, das ist dann so. Das ist dann auch, also es gibt ja Bestatter, die kriegen das noch hin. Wir waren ja damals auch mal in der Ausbildung beim Bestatter und haben uns das dann angeschaut und das war interessant. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte kein Bestatter sein. Das wäre nicht so der Job für mich.
Ja, also ich glaube, so. Dass, weil da kommen ja wirklich alle hin, also vom, ich sag mal, jemanden, der friedlich eingeschlafen ist, bis hin zu einem Unfallopfer, Motorradunfälle oder was auch immer da passiert.
Und ja, also das
sind ja die schlimmsten Bilder, die man sich eigentlich vorstellen
kann. Das Schlimmste war halt, wie er uns erklärte, warum er da auch so einen Messing oder was Sarg hat. Also so einen. Ja, der halt nicht aus Holz ist, sondern oder aus Plastik, sondern aus Messing oder was das für ein, also den hat er halt deswegen, weil er halt ab und zu auch mal Leute von der Straße kratzen muss. Mhm. Und wenn er die in Plastiksack packt oder in Holzsack, dann sifft das halt durch. Mhm. Jetzt mal ganz krass gesagt.
Ja.
Deshalb, und das wäre so eine Sache, also ich würde auch nicht, also Feuerwehr wäre auch nichts für mich.
Mhm. Ja, also Hut ab an alle Leute und ja. Größten Respekt auch von meiner Seite hier an alle Leute, die so einen Beruf ausüben, die das teilweise sogar freiwillig machen in der Freiwilligen Feuerwehr oder eben als Bestatter, wo man ja diesen Beruf irgendwann auch mal freiwillig gewählt hat, aber wahrscheinlich nicht einem zu dem Zeitpunkt im Klaren gewesen ist, was da alles auf einen zukommen kann.
Ja, ja, also wirklich von mir auch, also höchsten Respekt auch eben für die, die bei der Freiwilligen Feuerwehr auch sind, die das freiwillig machen, die freiwillig sich solchen Situationen auch aussetzen. Und das ist schon nicht ohne, sage ich mal. Ne? Also wie gesagt, und um mal zum Thema zurückzukommen, Nahtoderfahrung, die Aktion mit dem Intrikot. Es hat zum Glück geklappt mit dem auf den Rückenschlagen. Normalerweise macht man das ja ein bisschen anders. Also es gibt da ja, was auch wieder ein ganz komischer Zufall ist, also zufällig läuft auch seit gestern in der Dreisat-Mediathek eine Doku zum Thema Tod.
Ach ja, ernsthaft, ja.
Zufällig. Unglaublich. Also ich habe, also das wusste ich vorher wirklich nicht. Also ich habe das wirklich, das Thema kam mir einfach so, war so eine Idee, einfach das zu machen. Und dann sieht man halt so ein paar Sachen, die halt zufällig passieren. Es ist auch zufällig so, es gibt da einen Heimlichgriff. Der heißt wirklich Heimlichgriff. Ja. Der heißt nicht so, weil er so heimlich ist und weil ihn keiner kennt. Das ist sicherlich auch der Fall, weil wahrscheinlich viele unserer Zuschauer und Zuhörer werden wahrscheinlich, wir gendern ja nicht, ne? Haben wir schon festgelegt, ne?
Nein, ich...
Wenn wir Zuhörer sagen, meinen wir Zuhörerinnen und Zuhörer und alle anderen auch. So, genau. Der heißt Heimlichgriff, weil ihn ein Herr Dr. Heimlich vor, und jetzt pass auf, genau 50 Jahren erfunden hat.
Vor 50
1974.
Jahren. Mein Geburtsjahr.
Ganz zufällig, dein Geburtsjahr. Du wirst dieses Jahr auch 50. Ne?
Ist das der Grund, warum du das bei mir machen willst? Was ist?
Ja, der hat es erfunden, der Bursche. So, und den werde ich gleich nochmal an dir hier vorführen. Mhm. Und dann so für unsere Zuschauer und Zuhörer, dass die halt wissen, wenn sowas mal passiert, wie man jemandem das Leben eventuell retten kann. Ich habe das, wie gesagt, bei einigen Bewohnern schon durchführen müssen, ja, weil gerade auch demente Personen dazu neigen, das mit dem Schlucken nicht mehr so richtig auf die Reihe zu kriegen. Die verschlucken sich doch relativ häufig. Mhm. Die kriegen natürlich dann mittlerweile auch entsprechende Kost, dass es da so schnell nicht passieren kann. Und wir geben natürlich keinen Entrecote an einen Dementen. Das ist ja ganz logisch. Aber trotzdem kann es halt mal passieren, dass sich jemand dermaßen übelst verschluckt, dass er das eigenständig nicht mehr schafft, das aus der Lufttour raus zu befördern. Mhm. Was wir vielleicht oder meistens noch schaffen würden. Er schafft es halt nicht, weil er diesen Schluckvorgang nicht mehr in der Form drauf hat, wie wir ihn drauf haben. Mhm. Das ist halt bei dementen Personen schwierig. Und da habe ich schon einigen durch diesen Heimlichgriff, würde ich mal fast sagen, das Leben gerettet. Mhm. Weil sie sonst wahrscheinlich da an Verschlucken gestorben wären. Und das muss ja nicht sein.
Ja.
Wenn sie so noch ganz fit sind, dann sollen sie ja nicht verschlucken, beim Verschlucken sterben. Also
erfüllen wir sogar einen gewissen Bildungsauftrag heute.
Das genau. Heißt,
wir helfen vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer, wie man in einer solchen Situation zu agieren hat.
Ich würde auch jedem mal empfehlen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Mhm. Nicht nur mit dem Heimlichgriff, sondern, ich meine, es verschluckt sich ja nicht jeden Tag ein Bekannter, mit dem man im Restaurant sitzt, aber so dermaßen. Auch mit anderen Wiederbelebungsmaßnahmen, also zum Beispiel mit der Herzdruckmassage. Wie mache ich das, wenn jemand da auf einmal einen Herzinfarkt bekommt oder bewusstlos ist oder sowas? Wie mache ich stabile Seitenlage? Wir müssen da regelmäßig bei uns wirklich sehr intensive Erste-Hilfe-Kurse natürlich auch machen, was ja ein Normalbürger nur einmal macht, wenn er einen Führerschein macht und dann nie wieder meistens.
Ist das so, ja.
Es gibt da ja Videos bei YouTube wahrscheinlich jede Menge. Zum
und
Thema.
Musik hören, ganz wichtig, Staying Alive, ne? Soll ja genau den Rhythmus haben,
genau,
um eine Massage.
Staying Alive ist genau der Rhythmus, den man dabei ausführt. Und es ist auch, ehrlich gesagt, das ist ja auch immer so eine, man macht nie was falsch, wenn man was tut. Wenn man nichts tut, macht man einen Fehler. Wenn man was tut, macht man nie einen Fehler. Du kannst natürlich bei dieser Herzdruckmassage genauso wie beim Heimlichgriff jemandem die Rippen brechen. Jetzt guckt er ganz in. Ich weiß, wie es geht, mach dir keine Sorgen. Ich deute es auch nur an. Also ich werde das nicht mit voller Wucht ausführen.
Ich habe mich auch schon einige Male in den Finger geschnitten. Ich bin Koch, ich weiß, wie es geht. Also was ist los?
Was weißt du, wie es geht?
Na, ich weiß, wie man mit einem Messer umgeht normalerweise. Und trotzdem habe ich mich schon öfter mal geschnitten, weil es einfach mal passiert.
Ja, aber wie gesagt, man kann da keinen Fehler machen. Also man darf da keine Angst haben. Man kann auch bei einer Herzdruckmassage jemandem die Rippen brechen. Aber die Rippen sind erstmal scheißegal, wenn jemand sonst gestorben wäre.
Mir sind meine Rippen übrigens nicht scheißegal.
Aber wenn es um Leben und Tod geht, ist es doch...
Moment ja, aber es geht hier gerade nicht.
Nein, deswegen mache ich das ja auch noch ganz sanft gleich.
Genau, geht zärtlich mit meinem...
Ich will es ja nur mal demonstrieren. aber wie gesagt, man darf da keine Scham, keine Angst haben, weil es ist ja häufig so, dass Leute einfach...
Die Angst ist da, was verkehrt zu machen.
Es ist, gut, bei denen, bei denen die Angst da ist, die sind ja noch ganz okay. Viele Menschen sind ja so drauf, denen ist es ja scheißegal. Die zücken ihre Kamera und filmen das und helfen nicht. Ne?
Also wenn ich sowas mal erleben sollte, irgendwie auch...
Die sollte man alle einbuchten. Oder zumindest eine saftige Geldstrafe von 10.000 Euro aufwärts. Mindestens.
Aufwärts.
Für jeden, der die Kamera zückt auf der Autobahn, fordere ich wirklich eine saftige Geldstrafe, wenn nicht sogar eine Bewährungsstrafe, Führerscheinentzug, irgendwas in der Art. Weil das ist dermaßen scheiße, sowas.
Ja.
Und noch beschissener ist es, wenn Leute wirklich, oh, jetzt habe ich das Wort, das ist C-H-Wort so oft gesagt, das sollte man auch nicht tun haben. Ich finde es halt einfach nur scheiße.
Ja.
Ist einfach so.
Wo ist das Problem?
Jemandem zu helfen, also man kann immer helfen. Immer.
Natürlich, ja.
Und wie oft hört man das oder sieht man das, dass Leute einfach dran vorbeilaufen, dass irgendwelche Obdachlose da einfach elendig verrecken, weil alle dran vorbeigelaufen sind. Mhm. Es gibt da diesen einen Fall da, wo jemand da sich beim Geldautomaten irgendwo in die Wärme eines, bei einer Bank da, und die sind drüber gestiegen.
Ja.
Der lag da tot. Mhm. Drüber gestiegen. Und haben nichts gemacht. Die haben niemanden angerufen, die haben keinen Rettungswagen gerufen, nichts. Die sind einmal drüber gestiegen, wieder raus aus der Bank. Das hat die Kamera gefilmt. Wo ich mich frage, Leute, geht's noch? Wollt ihr das auch so haben, wenn ihr irgendwo ja. auf der Straße liegt, dass man einfach überall drüber steigt und sagt, ach scheißegal, da liegt ja einer?
Das fängt doch schon damit an. Also ich, wenn ich auch von der Arbeit nach Hause fahre, ist es meistens schon sehr spät abends. Ich muss durch ein sehr, sehr langes, großes Waldgebiet fahren. Und ich weiß nicht, wie oft da schon Autos gestanden haben mit Warnblinkanlage an. Du weißt nie, was ist da passiert.
Ja.
Und ich habe immer angehalten. Gott sei Dank war es in jedem Fall nur ein Wildunfall gewesen mit nur materiellen Schaden. Das ist schon mal das Gute. Aber trotzdem weiß man nie, was ist da los.
Das ist aber auch andersrum ein Problem. Man weiß nicht, was da los ist. Es kann natürlich auch sein, dass da jemand steht, der sich denkt, ach, guck mal an, da kommt einer. Und auf einmal hast du kein Auto mehr und liegst da selber im Graben.
Gut.
Kann natürlich auch passieren. Ja. Also man muss schon natürlich auch vorsichtig sein. Also,
natürlich muss man vorsichtig sein.
Also
aber
man darf nicht so blauäugig da rangehen. Mittlerweile ist es leider so, dass das Leute auch missbrauchen. Aber trotzdem muss man natürlich helfen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, weil da könnte ja eventuell ein böser Mensch sein, der mir ans Leder will.
Genau.
Da halte ich die gar nicht an, ich fahre da einfach dann vorbei.
Also bei einer Frau, die in so einer Situation dort nicht anhält, habe ich vollstes Verständnis für. Aber eine Frau, und in den meisten Fällen ist es so, dass wir alle unsere Handys dabei haben. Selbst wenn man dann, ich sag mal, 1-2 Kilometer weitergefahren ist, könnte man irgendwo vielleicht einen Notruf wählen und sagen, ja. Ich bin da gerade an einem Auto vorbeigekommen. Eben. Könnt ihr da mal hinschauen oder habt ihr da
machen kann man immer was.
Man kann immer was machen.
Genau. Im Rahmen seiner Möglichkeiten und man kann immer was tun. Und wenn man nur den Notruf wählt, ich meine, klar, man muss immer den Notruf natürlich vorher wählen. Also wenn du jetzt da einen liegen siehst, der da offensichtlich irgendwie einen Herzkasper oder was auch immer erlitten hat, nicht erst ran an den Burschen und ihm die Rippen brechen, sondern erstmal einen Notruf wählen. Ist ja sowieso, ist ja klar.
Und ne? Vor allem ruhig.
Aber bis der Notarzt kommt, ich meine, du hast hier um die Ecke die Wache, ne?
Ja.
Ich nicht so ganz. Bei mir müssen sie noch ein bisschen weiterfahren.
Ein bisschen weiter, genau.
Und ich muss auch sagen, also bei meinem Vater war es auch so, der hatte mehrfach auch einen Schlaganfall gehabt und einen sehr hohen Blutdruck gehabt. Und die haben uns auch oftmals gar nicht gefunden. Also ich habe den mal so als kleine lustige Anekdote, wobei es in dem Moment nicht so lustig war. Ich gucke aus dem Fenster, ich denke, man kommt der Notarzt, weil wir mussten ihn einige Male rufen. Ich sah dieses Blaulicht hinten auf der Bundesstraße die Richtung fahren. Mhm. Es kam wieder zurück, fuhr die Richtung. Ich denke, wann wollen die denn mal abbiegen? Sie bogen nicht ab, wir fuhren wieder die Richtung. Ich denke, Alter, was haben die denn für Navi, die Burschen? Da bin ich in mein Auto, bin erstmal losgefahren, habe die erstmal eingefangen, die Burschen, gesagt, Leute, fahrt mir nach.
Naja. Zu diesem Thema, da gibt es, also das ist auch wieder nicht bezahlte Werbung. Ich kenne das nur aus eigener Erfahrung. Es gibt eine App, die nennt sich What's Three Words. Und da ist die ganze Welt in, ich glaube, 3x3 große Quadrate aufgeteilt.
Mhm.
Und diese Quadrate oder dieses Quadrat dann besteht aus 3 Wörtern.
Aha.
Fisch, Fluss, keine Ahnung, noch etwas, Angeln.
Aha.
Und in dieser App kann man dann eben, ob das ein Pizzadienst ist oder Krankenwagen oder was auch immer, kann man dann eben sagen, what's three words? Und dann sind eben diese 3 Wörter müssen genannt werden. Und wenn man da irgendwo hin möchte, man kann sich dann auch dahin navigieren lassen,
aha,
gibt man diese Wörter einfach ein und dann wird automatisch die Route direkt vor diese Haustür berechnet.
Aha.
Und das ist dadurch, dass es eben ein 3x3 großes Quadrat ist, kann man eigentlich, ich sag mal, wenn man Angler ist, kann man sich eine Pizza liefern lassen, irgendwo direkt am See.
Aha.
Und man findet es immer. Also eine sehr, sehr gute Idee, bin ich echt überzeugt von, gerade in solchen Situationen, wo dann eben Hilfe nötig ist, dass man relativ zügig und relativ sicher an den richtigen Ort kommt.
Wenn du Empfang hast.
Wenn du Empfang hast. Das ist in Deutschland ist
ja so. Auch nicht mehr so. Aber das Thema lassen wir jetzt, sonst kommen wir auf 2 Stunden hier wieder.
Draußen schon wieder an den Kästen zugang.
Wir machen es ja jetzt diesmal auf 4K, das dauert dann eine Ewigkeit, wenn wir hier ein 2-Stunden-Video machen. bis das hochgeladen ist, auch mit meiner 200K-Leitung. Nee. Nein, aber wie gesagt, man kann immer was tun. Das ist jetzt auch mal so ein Aufruf, bevor ich jetzt an dir diesen Heimlichgriff nochmal durchführen werde.
Ich habe Angst.
Musst du nicht. Ich weiß, was ich tue.
Und das sagte er, wo er ein Auge so ein bisschen zugekniffen hat.
Nee, so, wir werden das jetzt mal eben machen. Wir legen mal los. So, Sascha, bist du bereit?
Eigentlich nicht, aber...
ich mache auch mit links, dann ist er...
Großartig.
So, also wie gesagt, das war jetzt mal ernsthaft. Also, erstmal sollte sich derjenige ein bisschen vorbeugen, also ein bisschen nach vorne beugen. Mhm. So, tu mal so, als ob du dich verschluckt hast, ne? Dann passt jetzt, geht gar nichts mehr. So, ja. Dann nimmt man die flache Hand und schlägt 5-mal auf den Rücken. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich deutlich stärker, als ich es gerade getan habe, also richtig mit Wumms, aber ich will ja nicht, dass du hier...
Wie gesagt, ich muss es meiner Frau erklären, wo ich auf Ketten herkomme sonst.
Das ist, so, und wenn das nicht geholfen hat, wenn da jetzt immer noch... Ne, hast du immer noch doof Probleme?
Ja, habe ich.
Immer noch verschluckt? Gut. Dann nimmt man Folgendes. Dann nimmt man, ich sage das mal so, man macht mit einer Hand eine Faust, umfasst diese Hand mit der anderen Hand. Das ist so, ne, kann man ja, ja sehen, so ungefähr ja. Macht man das. So, das macht man natürlich jetzt am Körper. Man fasst hier unter den Brustkorb, da wo der, also quasi so auf den Bauch so ein bisschen.
Also Richtung Solarplexus.
Genau. Mhm. Und dann, weil er ein bisschen vorgebeugt sein bitte, ein bisschen nach vorne beugen. Und dann ziehe ich diese Faust quasi über den Bauch nach oben in die Brust rein und bewege dadurch quasi so ein bisschen, ne, nochmal so hoch, so. Dadurch wird dann quasi, wie soll ich sagen, das Ganze nach oben gezogen. Ja. Also die Bewegung sorgt dafür, dass so ein bisschen die Luftröhre und arbeitet und alles ein bisschen nach oben kommt.
Muss das Ganze ruckartig passieren oder ist das eher so eine Streichbewegung? Oder?
Man sollte schon, also das war jetzt eben ein bisschen, um das mal zu zeigen, wie das mal funktioniert. Ich mache das mal so, wie man es oben machen würde. Also ich würde es einfach so machen. Und nochmal hoch und nochmal, ne, weil da ist ja auch Panik da. Ne? Also ein bisschen so mit Schwung.
Ja.
Und dann soll das eigentlich geklappt haben.
Ja.
So, und wie gesagt, vorher Notruf wählen und dann erst starten mit der Übung. Ja, und dann soll es normalerweise geklappt haben.
Das Schöne ist,
wie geht's dir? Besser?
Es geht auf jeden Fall besser. Und das Schöne ist, ich habe es gehört, wie meine Wirbelsäule einige Male geknackt hat und es ist fühlt sich gerade gut an. Ja.
Ach, jetzt habe ich es ja auch noch massiert.
Also er macht nebenbei auch Chiropraktik. Das ist gut. Gut. Ja, vielen Dank dafür.
Ja. Pass auf. Und? War doch gar nicht so schlimm, oder?
Für dich vielleicht nicht. Nein, nein, also es ist alles gut. Wir haben es ja auch nur jetzt einigermaßen angedeutet. Ja. Nicht? Und,
es ist halt nur wichtig, dass man das halt, also wie gesagt, erstmal diese 5 Schläge auf den Rücken.
Ja.
Muss man nicht ganz so doll machen, wie ich es gerade gemacht habe.
Muss meiner Frau das erklären, wo die blauen Flecken herkommen.
Und danach eben, wenn das nichts bringt, es kann ja schon sein, dass es dann rausflutscht. Mhm. Ja? Dann erst diesen Heimlichgriff. Weil wie gesagt, wenn man das jetzt ein bisschen, also man, aber nicht bei Kindern unter 12 Monaten, auf keinen Fall, weil dann brichst du denen wirklich alle Rippen und dann sind die tot.
Ja.
Weil das verkraften diese Rippen noch nicht, weil die sind also dermaßen noch alles instabil und so weiter. Nicht bei Kindern unter 12 Monaten, auf gar keinen Fall. Das muss alles schon ein bisschen ausgebildet sein und stabil sein. Aber ab 12 Monaten kannst du das wirklich auch bei Kindern machen.
Mhm.
Und
natürlich mit einer gewissen Intensität dann. Also man muss es nicht so stark machen.
Man muss es ja nicht übertreiben. Nein, nein. Aber es muss halt eben so, man muss halt einfach diesen gewissen Punkt da treffen und dann hochziehen und irgendwann kommt es halt raus.
Ja.
Und wie gesagt, natürlich auch hier vorher 1-1-2, ne? Und dann loslegen. Mhm. Und immer halt auch bei solchen Lebensrettungsmaßnahmen, ob das jetzt diese Geschichte ist oder ob das jetzt, sag ich mal, die Sache mit der Wiederbelebung ist, am besten immer Leute dazu holen, die einem helfen, die einen unterstützen, weil auch so eine Herzdruckmassage kann ganz schön auf die Arme gehen.
Ja.
Dass einfach mal jemand nach ein paar Minuten dann auch einen ablöst, weil wenn man da alleine steht und die anderen stehen noch nur im Film, das ist es irgendwann nicht mehr ganz so angenehm. Das tut irgendwann wirklich weh und einem geht dann auch mal irgendwann die Luft so ein bisschen aus. Und weil das kann auch schon mal ein paar Minuten dauern. Und diese Minuten, die können wie eine Ewigkeit, sag ich mal, wirken, bis der Notarzt kommt.
Ja. Und wenn ihr tatsächlich mal in so eine Situation kommt und da holt jemand das Handy raus, ohne dass er da einen Notruf absetzen möchte oder was auch immer, jagt diesen Mann zum Teufel oder diese Frau, je nachdem, das ist ja völlig egal, diese Sensationsgeilheit oder was auch immer, nur um bei TikTok, Facebook, Instagram oder was auch immer irgendwas hochzuladen und dadurch möglichst viele Klicks zu erreichen, finde ich persönlich, und ich glaube, bei dir ist es ähnlich,
oh, ja.
Das ist einfach nur widerlich, und diese Menschen sind in meinen Augen ja, Abschaum der Menschheit.
Ja, das sehe ich ganz genau. Ja. So, das war jetzt ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, in diesem Sinne, beschäftigt euch auch mit diesem Heimlichgriff und weiteren Hilfsmaßnahmen. Macht auch einfach nochmal so einen Erste-Hilfe-Kurs mit. Das kann nie schlecht sein.
Und oder halt oder einfach bei YouTube mal gucken. Also
ja.
Einfach mal sich zumindest informieren, was kann ich tun.
Genau, denn wir haben es bei dir gehört, es kann in jeder Lebenslage der Fall sein, dass man sich verschluckt oder was auch immer und dass man dann eben darauf angewiesen ist, dass da jemand ist, der es kann,
ja,
oder zumindest den Arsch in der Hose hat, auch zu helfen.
Richtig. Gut, in dem Sinne sagen wir erstmal ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön liken, teilen, kommentieren. Da freuen wir uns.
Wir hoffen, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, dass ihr auch mal mit einem etwas ernsteren Thema, ja, dass ihr da Gefallen dran gefunden habt. Und gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass wir das nicht allzu trocken rübergebracht haben. Und,
nein, glaube ich nicht.
Na dann.
Okay, dann würde ich sagen,
ja,
bis zum nächsten Mal.
Ich habe es auch überlebt.
Vielen
bis
Dank.
Zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.